Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde. Ich nehme an, dass wir dankbar sind, dass Gott die natürliche Abkühlung uns geschenkt hat. Und so ist es mein Gebet, dass wir auch durch das Wort Gottes heute Morgen erfrischt und wieder gestärkt werden. Ich möchte uns zu Anfang eine Frage stellen. Welch ein Gottesbild haben wir? Ist es ein Bild von einem strafenden oder von einem liebenden Gott? Und wenn wir es so jeder für sich die Frage auch wälzen sozusagen, wie schaut es mit unserer Gesellschaft aus? Welch ein Bild hat unsere Gesellschaft von Gott? Ist es ein Bild von einem strafenden oder von einem liebenden Gott? Ich kann mich persönlich des Eindrucks nicht erwehren, wenn man allgemein so hineinschaut, wie alles bei uns läuft, in der Gesellschaft, in der Welt, wie man so sagt, dass man eigentlich zu dem Gedanke kommt, wenn die Menschen überhaupt an Gott glauben, dann ist es eher das Bild eines liebenden Gottes. Warum? An den Früchten soll man den Menschen erkennen. Und natürlich ist es so, dass Gott das Wort uns lehrt, dass Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 sagte sehr deutlich, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es gibt aber auch die andere Schriftstelle, Psalm 96, Vers 4. Psalm 96, Vers 4. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter. Psalm 111, Vers 9. Psalm 111, Vers 9. Er sendet seinem Volk eine Erlösung. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und ehrfurchtgebietend ist sein Name. Meine Frage ist, kann Gott, um jetzt eine Annahme zu treffen, zu 60% heilig sein? Und zu 40% ein Gott der Liebe sein? Wie könnte es ganz auch umdrehen? Ist Gott vielleicht zu 70% ein Gott der Liebe und zu 30% ein Gott der Heiligkeit und der Gerechtigkeit? Wenn wir das Wort Gottes nehmen, wenn wir durchgehen durch die Bibel, so können wir eins sagen, Gott ist zu 100% ein Gott der Liebe. Und Gott ist zu 100% ein Gott der Heiligkeit und der Gerechtigkeit. Menschen neigen dazu, ein gewisses Gottesbild zu haben, das sehr verschoben, das sehr einseitig ist. Durch bestimmte Erfahrungen, was sie machen, weil sie aber das Wort auch nicht lesen, durch menschliche Gedanken, durch menschliche Philosophie, neigen die Menschen ein verkehrtes, ein verrücktes Bild von Gott auch zu haben. Und doch bleibt es dabei, dass Gott in dem Sinne, wir können es nicht ergründen. Und doch ist es so, dass Gott zu 100% heilig und gerecht ist und der gleiche Gott, er geht in Liebe einem jeden Menschen nach. Und wir wollen, Geschwister, dieses Gottesbild auch in unseren Herzen bewahren. Wir wollen uns ausrichten lassen, auch durch das Wort, auch heute Morgen. Und wir wollen heute das Thema der Gottesfurcht betrachten. Und wenn dieses Thema sozusagen auch nur eine Seite sozusagen auch zeigt, so wollen wir immer, immer im Blick behalten, dass wir sozusagen weder zur Linken noch zur Rechten abweichen, sondern ein Gottesbild vor Augen haben, das unserem Gott auch gemäß ist. Und die Frage ist, was bedeutet Gottesfurcht? In einem Lexikon habe ich gefunden eine Definition, die es in dieser Weise auslegt. Wir haben ja das Wort Furcht in dem Wort Gottesfurcht. Und so fließt Furcht und das Wort Ehrfurcht in gewisser Weise ineinander. Wer Gott fürchtet, der achtet ihn in Ehrfurcht. Wir können es aber auch umdrehen. Wer Ehrfurcht hat vor Gott, der fürchtet ihn auch, weil er weiß, dass Gott heilig und gerecht ist. Ein anderer Gedanke ist als Unterschied, wenn wir von Gottes Furcht sprechen, so ist ja das Wort Furcht hier auch sehr dominant, will ich so sagen. Was ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst? Furcht bezeichnet eine bangende Haltung des Menschen vor wirklich bekannter Gefahr. Und die Angst bezeichnet die bangende Haltung des Menschen vor etwas Unbestimmtem. Der Mensch kann es nicht richtig fassen, aber er hat einfach Angst. Er erwartet vielleicht etwas, er kann es aber nicht definieren, er kann es nicht beschreiben und darum hat er Angst. Aber Furcht bedeutet so viel, wir wissen ganz genau, wenn wir gewisse Grenzen übertreten, dann wird sozusagen die Konsequenz auch folgen. Ich denke, für uns als Eltern ist es nichts Neues, dass wir auch im Umgang mit unseren Kindern manchmal Situationen haben, wo wir vielleicht ermahnt haben und gesagt haben und dann kommen so diese Deadline, wo man sagt so, wenn das noch einmal passiert, hier ist die Grenze. Wenn diese Grenze überschritten wird, dann wird es eine Strafe geben. So, das Kind weiß ganz genau, so die Folgen dessen, wenn es diese Grenze auch überschreitet. Und das Kind hat in gewisser Weise so eine gewisse natürliche, vielleicht Ehrfurcht, diese Furcht, dann dieser Strafe auch. Dass die Eltern das wirklich konsequent auch umsetzen. Und schaut mal, wenn wir aber diesen Gedanken verbinden würden, tatsächlich mit unserer Nachfolge, würde das wirklich bedeuten, dass wir in dieser Furcht unser Leben lang sozusagen vor Gott dienen müssen? Das Wort Gottes lehrt uns etwas anderes. Es lehrt uns, wenn wir in das Verhältnis zu Gott gekommen sind, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir Gott als unseren himmlischen Vater auch nennen dürfen, so umgibt uns Gott von allen Seiten. Fürsorglich, liebevoll umgibt er uns. Der Heilige Geist, er möchte uns führen, leiten. Das Wort Gottes ist uns zur Seite gegeben und Gott möchte uns seinem Ebenbilde ähnlicher machen, aber es gibt immer wiederum auch Situationen, wo Gott von uns auch Gehorsam erwartet. Und das ist so ganz natürlich, so ganz normal. Und wisst ihr, dann ist die Folge wirklich so ein sicheres, ein zufriedenes und wirklich ein erfülltes Leben auch in Gott. Ich möchte nur nochmal zu aller Deutlichkeit sagen, dass die Liebe Gottes, sie schließt den Gedanken der Gottesfurcht nicht aus, sondern wir werden auch weiter noch auf den einen, auf den anderen Gedanken auch zu sprechen kommen. Für mich persönlich war, um überhaupt das Thema so irgendwie auf den Kern zu kommen, ist ein Vers, Sprüche 8, Vers 13. Das ist so dieser wegweisende Vers für uns für heute Morgen. Lasst uns bitte aufschlagen, Sprüche 8, Vers 13. So, und hier lesen wir, die Furcht des Herrn hasst das Böse, den Stolz, den Hochmut und den bösen Weg und lügnerische Lippen hasse ich. Jetzt werden wir uns vielleicht fragen, Moment mal, wie kann das zusammengebracht werden? Die Furcht des Herrn hasst das Böse. Jetzt kommt eigentlich noch ein Wort hinzu, das Hassen, was wir allgemein in unserem Sprachgebrauch vielleicht eher mit Gewalt verbinden, dass man etwas mit Gewalt eben auch durchsetzt, auch seine Rechte. Aber im biblischen Sinne bedeutet Hass, dass man eine tiefe Abneigung hat gegen das Böse. Man hat sozusagen einen Widerwillen gegen das Böse. Man möchte mit dem Bösen nichts, absolut nichts zu tun haben. Das bedeutet in Gottes Augen, das Böse zu hassen. Und wir kennen diesen Ausspruch, dass Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Und wisst ihr, auch dieser Gedanke, er ist nicht widersprüchlich, sondern der bringt es so richtig auf den Punkt, dass Gott die Sünde an sich, das Böse, das hasst Gott. Aber er hat so eine Anteilnahme an seinem Geschöpf, dass er seinem Geschöpf nachgeht und möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Im Prediger finden wir einen schönen Abschnitt. Lasst uns hier Kapitel 12 aufschlagen. Prediger 12, und hier heißt es bei mir über diesem Abschnitt bis zum Ende des Kapitels diese Überschrift: Gottesfurcht ist der Kern aller Lehre. Und diese Überschrift, die hat mich sehr angesprochen. Gottesfurcht, der Kern aller Lehre. Wisst ihr, wir sprechen heute Morgen von Grundlagen des Gottdienstes, von, dass jüngere Menschen es auch richtig verstehen, von Basics, absoluten Basics. Das sind Grundlagen, von denen wir sprechen, auf die alles andere sozusagen dann später aufgebaut wird. Und dann heißt es ab dem 13. Vers: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, ob es gut ist oder böse. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Und dann kommt ein Doppelpunkt bei mir und dann heißt es: Fürchte Gott. Warum sollen wir Gott fürchten? Auch diese Begründung wird uns gegeben, weil ein jeder Einzelne sich vor Gott verantworten muss. Wir können das Ganze sagen, da möchte uns jemand Angst machen, uns irgendwie Furcht machen. Mensch, du musst dich ja vor Gott verantworten. Aber meine Lieben, egal wie wir es drehen und wenden wollen, dieser Zeitpunkt wird für einen jeden Einzelnen von uns kommen. Er wird kommen. Und darum ist es, meine ich, doch so vernünftig und gut, dass wir schon in unserem Leben sich dieser Tatsache bewusst sind. Und daraus ableiten für unser natürliches Leben, dann auch das Handeln. Beim Vorbereiten ist mir so ein Gedanke groß geworden, dass wir Gottesfurcht, möchte ich mal so sagen, vielleicht in zwei Stufen haben. Wir haben einmal die Gottesfurcht, die begründet ist auf gewisse Moralvorstellungen. Und dann haben wir die Gottesfurcht, die auf Gottes Wort begründet ist. Und diese zwei Punkte möchte ich uns erklären. Vielleicht waren wir auch irgendwo im Urlaub gewesen, im Ausland und haben dann auch eine Stadt besichtigt und zum Beispiel auch eine Kirche. Wir haben es mal vor Jahren gemacht und so war am Eingang ein Schild gewesen, da waren, meine ich, auch Ordner gewesen, die darauf geachtet haben, dass Menschen sozusagen nicht zu sehr entblößt in die Kirche reingehen. Das heißt, dass die Leute sich anständig kleiden. Darauf hat man Wert gelegt. Und man hat die Leute, die zu freizügig waren, eben dort nicht reingelassen. Auf was beruht das Ganze? Man hat eine gewisse Vorstellung, ein gewisses Gottesbild und leitet daraus sozusagen gewisse Regeln auch ab. Ich habe hier die Tage die Gelegenheit gehabt, auch mit den Malern zu sprechen, die bei uns hier tätig waren. Und da ist einer etwas älter, schon kurz vor 60. Und da sind wir auf den Glauben zu sprechen gekommen. Und da sagt er, naja, weißt du, als ich 7 Jahre alt war, da waren wir halt mit ein paar anderen Jungs mehr so dumme Gedanken noch im Kopf gehabt und waren in der Kirche, der Pfarrer hat da irgendwie gesprochen und er hatte angefangen zu klatschen. Und mit ihm wahrscheinlich noch ein paar andere. Sagte, das Ende vom Lied war, dass der Pfarrer uns der Kirche verwiesen hat. Das muss ungefähr, denke ich, so 50 Jahre zurückliegen. Sagte, was er aber heute nicht versteht, dass in den Kirchen Konzerte durchgeführt werden, dass es völlig normal ist, dass man in den Kirchen klatscht. Dachte ich, interessant. Interessant, dass gewisse Regeln sozusagen eine gewisse Zeit gelten und dann vergehen Jahre, Jahrzehnte und auf einmal gelten diese Regeln nicht mehr. Und diese Regeln, da können wir sehen, sie sind auf gewisse Moralvorstellungen der Menschen, wenn sie vielleicht auch durchaus vielleicht gut sind oder auch aus dem Wort Gottes vielleicht in gewisser Weise abgeleitet sind, so sind es Moralvorstellungen, die sozusagen ja eine gewisse Zeit gelten. Dann vergehen Jahre, die Gesellschaft ändert sich und Werte verändern sich auch. Und somit können wir sagen, mit den Moralvorstellungen verändert sich auch die Gottesfurcht. Und ich glaube, nicht zu viel zu sagen, dass wir allgemein, wenn wir die Gesellschaft, unser Land betrachten, dass es mit der Gottesfurcht abwärts geht. Und ich denke, und das lehrt uns auch, wisst ihr Gott, das Wort, ein Mensch, der fern von Gott lebt, der eben gottlos ist, er kann keine Gottesfurcht haben. Er kann sie nicht haben. Wir können Menschen in gewisser Weise erziehen, so wie unsere Kinder, ihnen etwas beibringen. Wir können vielleicht Menschen gewisse Regeln an die Seite geben und Menschen werden sich von außen her sozusagen äußerlich an etwas halten, aber mit dem Herzen es verstehen, das ist noch eine ganz, ganz andere Sache. Und darum können wir sagen, dass Menschen, die ferne von Gott sind, sie haben keine Gottesfurcht. Keine Gottesfurcht, die wirklich vor Gott gilt. Und dafür können wir aber sagen, wer hat dann Gottesfurcht? Gottesfurcht haben diejenigen, die neues Leben von Gott bekommen haben und die in dieser lebendigen Beziehung zu Gott leben und die Umwelt, die Umstände sozusagen, mit Gottes Augen sehen. Mit Gottes Augen. Nicht meine Vorstellung, nicht Ideen anderer Menschen, sondern so wie Gott es uns selber auch hinterlegt hat. Und der zweite Gedanke, die Gottesfurcht begründet auf das Wort Gottes. Wir haben diesen Vers aus Sprüche 8, Vers 13 schon kurz betrachtet, möchte ich uns noch einmal vorlesen. Die Furcht des Herrn hasst das Böse. Das ist dieser vielleicht erste Unterabschnitt unter diesem Gedanke, dass Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Ich möchte uns noch ein paar andere Verse vorlesen. Psalm 11, Vers 5. Psalm 11, Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Unrecht liebt, hasst seine Seele. Psalm 45, Vers 8. Hier wird Bezug genommen, prophetisch auch auf unseren Herrn Jesus. Psalm 45, Vers 8. Du liebst Gerechtigkeit und hast gottloses Wesen. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Freunde. Psalm 97, Vers 10. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, kommt im Komma und dann diese Aufforderung, hasst das Böse. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse und dann kommt bei mir ein Ausrufezeichen. Das ist wichtig. Psalm 119, Vers 104. Psalm 119, Vers 104, dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Das ist dieser erste Unterabschnitt. Gottes Furcht, wie es uns das Wort erklärt, heißt das Böse zu hassen. Die Sünde in allen ihren Auswüchsen. Wisst ihr, und das ist zu jeder Zeit in gewisser Weise unterschiedlich. Unterschiedlich. Die Lebensumstände sind unterschiedlich, in denen wir leben. Wenn wir heute einfach so reinschauen in die Gesellschaft, dass es in gewisser Weise völlig normal und toleriert wird, dass man ein drittes Geschlecht erfunden hat. So, das gab es irgendwie vor 30, 40 Jahren nicht. Ja? Das heißt, so dieses Böse in dem Sinne, da hat man früher keine Stellung nehmen müssen. Aber heute, da müssen wir Stellung nehmen. Und so meine ich, die Auswirkung des Bösen, sie können ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber es ist für uns wichtig, wenn wir Gottesfurcht, wirklich biblische Gottesfurcht haben wollen, dass wir das Böse hassen. Der zweite Gedanke ist, den uns Hiob 28, Vers 28 so deutlich lehrt. Lasst uns mal hier bitte aufschlagen, die Bibel, Hiob 28, Vers 28 können wir uns gut auch merken. Seht, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Viele Menschen trachten nach Weisheit, nach Erkenntnis, dass sie sozusagen auch hier weiterkommen. Die Weisheit, die Erkenntnis, das Wissen an sich ist in unseren Tagen ja ganz, ganz groß geschrieben. Man geht zur Schule, man studiert und man möchte Wissen sich aneignen. Und wisst ihr, Gott, das Wort bringt es so zentriert auf den Punkt. Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit bei Gott. Das ist nicht Weisheit bei Menschen, aber das ist Weisheit bei Gott. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Zweite Schriftstelle, Sprüche 3, Vers 7. Sprüche 3, Vers 7. Meine nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wieder genau der gleiche Gedanke. Wir sollen das Böse meiden oder wir sollen weichen vom Bösen. Und das ist dieser zweite Gedanke. Die Gottesfurcht, wie uns die Bibel erklärt, das bedeutet, dass wir ein Leben in gewisser Weise der Absonderung leben sollen. Das heißt, das Böse zu meiden. Warum sollen wir das Böse meiden? Ich möchte es zuerst von dieser Seite auch erklären. Wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, dann hat Gott uns ein weißes Kleid der Gerechtigkeit gegeben. Und Gott lehrt uns, Gottes Wort ermahnt uns, dass wir dieses Kleid nicht beschmutzen sollen. Und wisst ihr, wenn wir in der Nähe von dem Bösen sind, wenn wir mit dem Bösen sozusagen Umgang haben, dann ist die Gefahr groß, dass wir dieses Kleid der Gerechtigkeit eben beschmutzen. Und darum dieser Gedanke der Absonderung. Das können wir durch das Alte Testament lehrt uns sehr, sehr deutlich, wie das Volk Israel abgesondert sein musste von anderen Völkern. Dass sozusagen keine Vermischung auch hier stattfindet, auch nicht besonders natürlich auf dem religiösen Gebiet, dass keine anderen Gesetze, menschliche Gesetze, Gesetze der Philosophie Eingang finden, sondern dass hier eine klare Linie auch gehalten wird. So dieser Gedanke, der Gedanke der Absonderung. Nicht nur das Böse hassen und dann so mit dem Bösen spielen, nein, eine klare Kante zu zeigen und das Böse auch zu meiden. Interessant ist, was Gottes Wort uns auch im Neuen Testament dazu zu sagen hat. Lass uns mal nochmal aufschlagen, 1. Timotheus 4. Haben wir ja im Einleitungswort auch gelesen. 1. Timotheus 4. Und hier den 7. Vers lesen. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise ab. Und jetzt kommt, übe dich selbst aber in der Gottesfurcht. Okay, das ist wieder was ganz Interessantes. Wir werden aufgefordert durch das Wort Gottes, uns in der Gottesfurcht zu üben. Es ist nicht etwas, was wir einmal so bekommen haben, dann legen wir das in die Schublade und dann haben wir die Gottesfurcht. Sondern hier ist der Gedanke einer Übung. Und das bedeutet ja nichts anderes, dass wir die Welt so sehen, wie Gott sie sieht. Und das bedeutet, dass wir jeden Tag aufs Neue, wenn wir stille werden zum Gebet, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir uns sozusagen durch das Wort uns ausrichten lassen und dann gehen im Verlauf des Tages, werden wir mit verschiedenen Dingen konfrontiert und das ist für uns dann wichtig, das Böse klar zu sehen und dann ganz praktisch zu handeln, wo es nötig ist, ja, Stellung zu nehmen, sich absondern oder wie auch immer. Aber das bedeutet nichts anderes, es ist tagtäglich sozusagen um uns herum. Und wir sollen uns üben darin. Ein anderer Gedanke, 1. Timotheus 6, Vers 11. Aber du, Gottesmensch, fliehe vor diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben und so weiter. Und hier wieder der Gedanke, strebe nach der Gottesfurcht. Das ist etwas, was wir uns fest vornehmen müssen und dann durch Gottes Wort wirklich tagtäglich auch sich darauf ausrichten auch müssen. Gottes Furcht gehört so ganz natürlich zu unserem Gottdienen dazu. Ich möchte uns auch noch ein paar Schriftstellen vorlesen. 2. Petrus 1, Vers 3. 2. Petrus 1, Vers 3. Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist. Die göttliche Kraft, das heißt, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist. Und darin sollen wir auch beharren. 1. Timotheus 2, eine sehr bekannte Schriftstelle, wo wir aktiv beten sollen. 1. Timotheus 2. Ich möchte zuerst von dem ersten Vers lesen. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten für alle Menschen eintritt. Für die Könige und für alle Obrigkeit. Und jetzt wird es interessant. Damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können in aller Gottesfurcht. Also wir sollen nicht nur Gott bitten, dass wir ein ruhiges, zufriedenes Leben haben, dass alles gut geht, so dass wir im Natürlichen versorgt sind, dass Frieden im Lande ist, sondern wir sollen ein Leben führen in aller Gottesfurcht. Das ist so ganz natürlich für einen Christen. Und wir sehen schon, dass wir bitten sollen, dass wir aktiv auch hier bitten sollen. Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, haben wir Gnade, durch die wir Gott dienen wollen, um ihm zu gefallen. Und jetzt wie zu gefallen? Mit Scheu und Ehrfurcht. Und Apostel Petrus, er bringt es in einem Vers nochmal so deutlich auf den Punkt, dass er sagt, 2. Petrus 3, Vers 11, da nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen? Alles, was wir sehen, das wird irgendwann mal zergehen. Es wird alles verbrennen und er bringt es auf den Punkt. Was dir übrig bleiben wird, das ist wirklich deine Stellung zu Gott. Dein Leben, wie du gelebt hast, du musst dich vor Gott verantworten und darum bedenke, es wird alles zergehen. Wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen? Noch ein ermutigender Gedanke, 1. Timotheus 6, Vers 6. 1. Timotheus 6, Vers 6. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist. Meine Lieben, wir sprechen nicht von Verlust, wir sprechen nicht von Entbehrung in diesem Sinne, wir sprechen von Gewinn. Gewinn in den Augen Gottes. Darum sprechen wir. Wenn man gottesfürchtig ist, das ist in Gottes Augen ein großer Gewinn. Und die Frage ist, ja, wir können vielleicht das Ganze praktisch auch herunterbrechen. Mit Sicherheit ist es so, dass wir viel Böses haben um uns herum und da möge Gott uns auch die Augen öffnen. Und ich möchte aber mit der Hilfe des Herrn heute nur auf einen Punkt eingehen und wünsche so sehr, dass er richtig verstanden wird. Ich möchte ein Thema nehmen, das viele von uns, auch mehr die Familien, denke ich, betrifft. Und das ist der Fußball. So, etwas vielleicht außergewöhnlich, aber ich möchte an diesem Beispiel versuchen durchzugehen und möchte euch bitten, auch es im Gebet zu begleiten. Schaut mal, Fußball, wie er in unserem Land, in der westlichen Welt, wie auch immer, allgemein in der Welt verstanden, gelebt, sozusagen praktiziert wird, das ist Götzendienst. Ich weiß nicht, ob wir den Gedanken schon gehört haben oder nicht, möchte denn erklären, warum es Götzendienst ist. Im Allgemeinen ist es doch so, dass Gott die Bewegung in den Menschen hineingelegt hat. Es ist völlig normal, dass wenn wir uns gesund erhalten wollen, dann bewegen wir uns. Dass der Mensch noch einen Ball dazu erfunden hat, eigentlich umso besser. Viele Kinder, Erwachsene, die haben ihre Freude einfach daran, auch sich eben mit dem Ball auch zu bewegen. Es ist bei uns sozusagen im Land ein Volkssport. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht in den Nachrichten es hören oder lesen, die Zeitungen, wie auch immer, kommen immer wieder gewisse Gedanken durch, die einen so ein bisschen vorsichtig machen sollten. Da wird gesprochen, wenn man ins Stadion geht, wir gehen in einen Tempel. Interessant. Junge Menschen sprechen manchmal von einem Fußballspieler, der bekannt ist, der begabt ist, so, das ist mein Idol, das ist mein Vorbild, mein Idol. Ich möchte genauso werden wie er. Man spricht von einem Fußballgott. Und erst neuerdings habe ich etwas gelesen von einem Spieler, der wirklich sehr begabt ist. Er soll von einem anderen Planeten sein. Also man verehrt den Menschen sozusagen, man stellt ihn als etwas ganz, ganz Großes auch dar. Mir ist zu Ohren gekommen, dass, um das jetzt nur als Beispiel zu sagen, der Club Dortmund, er hat so ein Slogan. Und da heißt es so, das singen die Fans: Ich folge dir, egal wo du hingehst. Ich folge dir, egal wo du hingehst. Ist es nicht so, wenn wir so einige, man könnte noch einige andere Sachen betrachten, dass hier so unterschwellig etwas aufgebaut wird, was für die Menschen eine Ersatzreligion geworden ist. Eine Ersatzreligion, wo Menschen viel Zeit, viel Geld investieren, um sozusagen diesen Gott anzubieten. Und das ist nichts anderes wie Götzendienst. Wenn etwas über Gott gestellt wird. Vielleicht werden wir sagen, möchte mir also vielleicht die Jüngeren oder vielleicht auch die Älteren ansprechen, naja, so weit ist es bei mir nicht. Ich habe das schon in gewisser Weise im Griff, habe so, ne? Ich weiß schon, wie weit ich gehen muss. Ich möchte uns zwei Fragen stellen. Wie viel Zeit verbringst du allgemein, um dich auf dem Gebiet auf dem Laufenden zu halten? Nachrichten, alles, was damit so zusammenhängt, die ganzen Spiele, die übertragen werden, möglicherweise noch irgendwo ins Stadion zu gehen. Wendest du die gleiche Zeit auf für Bibellesen und Gebet oder überwiegt sozusagen die Zeit, die du in den Fußball reinsteckst? Das ist so eine ganz, ganz einfache Frage und daran können wir schon sehr schnell auch merken, ist es wirklich relevant für mich persönlich oder auch nicht. Aber schaut mal, um das nochmal mit unserem Gedanken auf den Punkt zu bringen. Wenn Fußball, wie er in unserem Lande allgemein verstanden wird, wie er ausgeübt wird, Götzendienst ist, dann ist er Gott ein Greuel und Gott hasst das Böse. Und du auf der anderen Seite hast eine helle Freude an diesem Ding. Die Frage ist, passt das zusammen? Gott hasst eine Sache und du liebst sie. Im Umkehr können wir sagen, in dem Punkt hast du keine Gottesfurcht. Wir können das an dem anderen Gedanken erklären. Welche Freude, welche Begeisterung bringen wir zutage, wenn wir ein Fußballspiel anschauen? Wenn unsere Mannschaft gewinnt, wenn ein Tor fällt, ja, das ist so, man ist voll dabei, mit Emotionen, Körper, da ist alles dabei. Und jetzt diese Kontrollfrage, bist du in der Nachfolge, im Gottdienen genauso eifrig, genauso begeisternd dabei? Heute Abend findet das Finale der Champions League statt. Wisst ihr, wir müssen in diesen Dingen auch sehr nüchtern sein. Natürlich ist es so, wenn wir ein Spiel anschauen oder eine Sendung im Internet oder wie auch immer anschauen, dann ist es nicht automatisch Sünde. Ich denke, das sollten wir auch ganz, ganz klar auseinanderhalten. Die Frage ist nur, hängt dein Herz an dieser Sache? Der Herr Jesus sagt es sehr deutlich, Lukas 12, Vers 34, denn wo euer Schatz ist, also da, wo du deine Freude hast, da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da gibt es keine Umwege, keine anderen Erklärungen. Da, wo dein Schatz ist, die Dinge, die dir Freude, die dich inspirieren, die dich sozusagen, ja, wow, so machen, da wird dein Herz auch sein. Wir können eins sagen, je mehr wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, desto mehr wird es uns binden und auch fesseln. Und die große Frage ist jetzt, und da möchte ich jetzt zu den Eltern sprechen, wenn wir selber an diesen Dingen gefallen haben, wenn wir selber da mitmachen, wie können wir dann unseren Kindern es erklären, dass diese Sache nicht gut ist? Das wird nicht funktionieren. Ich möchte einen anderen Bereich noch erwähnen, der eigentlich noch praktischer ist. Schaut mal, das Thema mit den Fußballvereinen. Ich rede hier aus Erfahrung, weil unser ältester Sohn, der ist einige Jahre zum Fußballverein auch gegangen und war dann in der F-Jugend gewesen. Und irgendwann mal war das Thema so, dass die Spiele auch am Sonntag ausgetragen werden sollen. So, da haben wir gesagt, naja, das geht nicht. Wir gehen zum Gottesdienst, er kann da nicht dabei sein. Der Trainer hat versucht, in gewisser Weise zu überreden und so, hat aber schlussendlich auch sehr unwillig dann reagiert. So, er braucht doch diesen Menschen und wie kann man bloß so? Schlussendlich, wir haben dann vor Jahren, ist es schon her, ja, wir mussten einen Schlussstrich ziehen. Das Kind sozusagen aus dem Verein dann wieder auch rausnehmen. Ich meine, wir haben das große Privileg, dass wir in Huchenfeld wohnen, wo einige andere Geschwister wohnen, wo die Jungs sich wirklich ganz kurz sozusagen zusammenschließen können und zusammen auch spielen. Und für meine Begriffe ist das völlig, völlig ausreichend. Die Frage ist nur, das ist die eine Sache, wenn wir Kinder dann rausnehmen müssen. Ich habe persönlich mit Leuten gesprochen, die ja weitergegangen sind, die älter geworden sind, die in den Verein gespielt haben, die dann aber berichtet haben, es geht wirklich nur ums Gewinnen, um sich durchsetzen und schlussendlich geht es wirklich um Alkohol. Und die Frage ist nur, und da möchte ich ganz praktisch sprechen, wenn wir unsere Kinder diesen Weg schicken, so ist es einerseits völlig normal, dass wir doch den Kindern wünschen, dass sie sich bewegen, dass sie auch etwas lernen, ja, möchte ich mal so sagen. Und auf der anderen Seite wissen wir schon den Ausgang. Wir wissen den Ausgang, wir werden irgendwann mal in Schlussstrich ziehen müssen. Und wisst ihr, das Thema, das ist nicht einfach. Da muss auch jeder Einzelne, glaube ich, vor Gott das Thema auch besprechen. Es gibt Geschwister, die vielleicht irgendwo einzeln stehen sind, die keine Gemeinde haben, die keine Freunde in dem Sinne haben und die dann irgendwie die Kinder in den Verein schicken. Aber wisst ihr, egal wie wir das Ganze drehen und wenden, es wird der Zeitpunkt kommen. Entweder wir werden sozusagen nach der Gottesfurcht gemäß handeln oder das Kind wird seinen Weg auch gehen. Ich möchte aber deutlich nochmal sagen, es gibt hier einen Graubereich. Es gibt einen Graubereich, wo der eine das schon ganz klar sieht, so Zeitpunkt ist da zum Aussteigen und wo die anderen vielleicht noch in gewisser Weise auch zuwarten. Aber Gott möchte uns hier viel Weisheit schenken, dass wir die Folgen sozusagen, das Böse in sich, dass wir das Ganze sehen und uns natürlich Gedanken machen, wie können wir auf der anderen Seite unseren Kindern trotzdem Bewegung ermöglichen, dass sie besonders auch in unserer Zeit, wo viel gesessen wird, wo viel auch mit Smartphones oder wie auch immer am PC auch gespielt wird, dass sie diese Bewegung trotzdem auch bekommen. Wir müssen einfach, wisst ihr, dieses Böse einfach sehen. Und ich habe das andere Gespräch führen dürfen, wo ich nicht nur den Eindruck hatte, wo es tatsächlich im Gespräch auch herausgekommen ist, dass Geschwister das nicht wie schlimm sehen. Da war auch ein Fall gewesen, wo Kinder sozusagen auch mit der Mannschaft dann schon in Stadien rausgehen, dass man Fotos postet. So, man findet es gut, es ist schön, ne? Kinder sind dabei. Ich bin sehr dankbar, dass Gott auch hier geholfen hat, dass Geschwister das auch gesehen haben. Aber wisst ihr, das sind so feine Dinge, die schleichen sich so rein und die Frage ist, ob wir das Ganze merken. Der andere Gedanke war, wenn wir 12, 13 Jahre ungefähr so zurückschauen, wie hat sich das hier und da reingeschlichen, dass für den einen, den anderen das völlig normal war, gut war, komm, wir gehen ins Kino, komm, wir gehen zu einem Musical, komm, wir gehen zu einem Konzert. Wisst ihr, man hat das so diese Ausrichtung nicht gehabt und dann finden diese Prozesse so langsam statt und auf einmal merkt man das gar nicht. Und wenn man auch anfänglich irgendwie so vielleicht ein schlechtes Gefühl hatte, aber schlussendlich hat man sich an der Sache doch auch gefreut. Schaut mal, wir sind in unserer Welt von vielen Gefahren auch umgeben. Wir können nicht allen Gefahren in dem Sinne aus dem Weg gehen. Das können wir nicht. Was wir aber persönlich brauchen, dass ein jeder Einzelne von uns durch das Wort Gottes auf den Gedanken der Gottesfurcht sich ausrichten lässt, dass wir das Böse klar und deutlich sehen und dass wir dann eine klare Stellung auch einnehmen und dann die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, dass wir sie belehren, dass wir sie vielleicht auch warnen, wachrütteln, und dass wir auf diese Art und Weise den Menschen auch eine Hilfe sind. Es gibt aber noch eine andere Sorge, dass wir Gottes Furcht gleichstellen mit Gesetzlichkeit. Dass wir anfangen, menschlicher Art und Weise Dinge zu verbieten. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht. So. Und wisst ihr, das Ende von dem Lied ist dann nicht Gottesfurcht, sondern Menschenfurcht. Und das ist ganz, ganz gefährlich, Geschwister, wenn wir uns auf diesem Weg begeben. Ganz, ganz gefährlich. Es ist wichtig, dass wir uns durch das Wort Gottes ausrichten, wie Gott es uns sagt. Und die Frage ist, wie kann man gottesfürchtig werden? Mit Sicherheit, Geschwister, nicht durch Regeln und Verbote. Das werden wir, auch wenn wir es noch so gut meinen, wenn wir mit Verboten anfangen und der Mensch es in dem Inneren nicht versteht, dann wird er vielleicht eine gewisse Weise so mitmachen, aber es kommt der Zeitpunkt, wo er dagegen rebellieren wird. Das ist völlig normal, weil das Herz sozusagen Gott los ist. Und dieses Herz, es ist nicht gottesfürchtig. Wir können in gewissem Maße durch die Erziehung vielleicht hinwirken, dass wir wirklich persönlich unseren Kindern das lehren, aber dass wir vor allem viel, viel mehr durch unser persönliches Vorbild das Ganze leben. Dass Menschen an uns sehen, dieser Mensch, er hasst das Böse, er meidet das Böse. Und wisst ihr, wahre Gottesfurcht kriegt erst dieser Mensch, der Leben aus Gott empfangen hat. Leben aus Gott empfangen hat und der jetzt die Welt, die Umstände des Lebens mit den Augen Gottes sieht. Und jetzt muss man den Menschen nicht mehr Verbote machen und ihn in gewisser Weise auch zwingen, sondern er wird selber es verstehen. Gottes Wort lehrt uns, es ist weise, es ist ein großer Gewinn, wenn ich gottesfürchtig bin. Das heißt, wenn ich das Böse hasse und das Böse meide. Ich möchte uns noch drei Verse einfach zum Abschluss auch vorlesen. Sprüche 8, Vers 13, dieser zentrale Vers für die heutige Ansprache. Die Furcht des Herrn hasst das Böse. Hiob 28, Vers 28. Seht, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Und dann dieser ermutigende Vers aus 1. Timotheus 6, Vers 6. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig ist. So wünsche ich, dass Gott uns das Wollen gibt und auch das Vollbringen. Amen.